Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Früher mal, da war ich Banker, da habe ich mit dem Geld anderer Leute gespielt, so sage ich es gerne. Und eine Frage, die dort immer wieder gestellt wurde an mich, war, wie kann sich eigentlich mein Geld möglichst gut vermehren? Und das möglichst jetzt nicht nur so wie heute, so mit 1-2%, wenn man Glück hat, sondern so richtig. Und das Beste wäre, wenn man das hinkriegen würde, was die Deutsche Bundesbank, heute heißt es Europäische Zentralbank, schafft. Also so eine Wertsteigerung. Die Europäische Zentralbank, die schafft es nämlich, aus ein bisschen Papier, ein klein wenig Farbe und ein paar anderen Dingen, im Wert von ungefähr 16 Cent, schafft die es, einen 500-Euro-Schein hinzukriegen. Ja, also das ist ein Faktor von 3.125 oder, wenn man es in Prozent ausdrücken möchte, von 312.500%. Das ist doch mal eine Wertsteigerung, oder? Warum erzähle ich euch das? Ich erzähle euch das, weil ich heute Morgen auch mit einer gigantischen Wertsteigerung beginnen möchte. Mit einer Wertsteigerung, die vielleicht noch viel, viel größer war, aber die kann ich euch nicht in Zahlen ausdrücken. Weil ganz am Anfang von der Geschichte der Menschheit lesen wir in der Bibel in den ersten Kapiteln, dass Gott ein bisschen Staub nahm, unbelebte Materie, und dann hat er da reingeblasen und rauskam sowas wie du, ein Mensch. In diesem Kraftwerksjahr haben wir uns in insgesamt 21 Lektionen mit dem Alten Testament beschäftigt. Wir haben uns auf eine Reise begeben durch dieses Alte Testament. Und angefangen hat diese Reise genau damit. Mit einer Handvoll Staub, in die Gott hineingeblasen hat und einen Menschen gemacht hat. Und wisst ihr was? Heute Morgen möchte ich mit euch gerne diese Reise nachvollziehen. Einmal quer durchs Alte Testament. In 30 Minuten. Als erstes wollen wir uns aber anschauen, und das ein bisschen länger, wie Gott sich eigentlich damals so die Sache mit seiner Welt und die Sache mit seinen Menschen eigentlich ursprünglich gedacht hat. Wir wollen uns heute Morgen anschauen, was für einen Traum Gott hatte mit dieser Welt. Wir wollen sehen, welchen Traum Gott mit den Menschen, mit dir und mir hatte. Denn ich bin der festen Überzeugung, auf dieser Grundlage lässt sich ganz, ganz vieles im Alten Testament viel, viel besser verstehen. Und ich möchte dazu einen Text lesen von ganz am Anfang. Aus 1. Mose 1, die Verse 25 bis 31. Dort steht: Gott machte die wilden Tiere und das Vieh und alles, was auf dem Boden kriecht. All die verschiedenen Arten. Und Gott sah das alles an. Es war gut. Dann sprach Gott: Nun wollen wir Menschen machen. Ein Abbild von uns, das uns ähnlich ist. Sie sollen Macht haben über die Fische im Meer, über die Vögel in der Luft, über das Vieh und alle Tiere auf der Erde und über alles, was auf dem Boden kriecht. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Als Ebenbild Gottes schuf er sie, und er schuf sie als Mann und als Frau. Und Gott segnete die Menschen und sagte zu ihnen: Seid fruchtbar und vermehrt euch, füllt die ganze Erde und nehmt sie in Besitz. Ich setze euch über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und alle Tiere, die auf der Erde leben, und vertraue sie eurer Fürsorge an. Und Vers 31, und Gott sah alles an, was er geschaffen hatte, und sah, es war alles sehr gut. Der Höhepunkt der Schöpfung. Der Mensch wird geschaffen. Ganz besonders gestaltet. Gott hatte weder zu dem Löwen noch zur Giraffe noch zu irgendeinem Wal gesagt: Du bist mir ähnlich. Er sagt es nur zum Menschen. Du bist Gottes Ebenbild. Aber was heißt das eigentlich, Gott ähnlich zu sein? Ich bitte dich, schau einfach jetzt mal nach links oder rechts. Guck dir mal die Leute an, die neben dir sitzen. Und jetzt sag mal ganz spontan, wenn du jetzt deinen rechten oder linken Nachbarn angeguckt hast, worin besteht bei deinem rechten Nachbarn die Ebenbildlichkeit zu Gott? Irgendeine Idee? Ja, jetzt lieber nichts sagen, wenn du nichts einfällt, könnte peinlich werden. Ich habe die gleiche Frage mal gestellt, so bei Leuten, die hatten sich extra zu einer Sommerbibelschule angemeldet und gefragt, worin besteht unsere Ähnlichkeit zu Gott? Und da kamen so Antworten wie, ja, wir sind auch eine Person. Ja, okay. Wir sind mit der Seele Gott ähnlich. Und was sagt mir das jetzt? Irgendwie gar nichts. Ja, wir sind unsterblich oder wir haben ein Bewusstsein für das Jenseitige. Boah, schwammig irgendwie, ja. Kann ich nichts mit anfangen. Ich glaube, eine andere Möglichkeit, wie wir uns Ähnlichkeit vorstellen können, die wir zu Gott haben, ist, wenn wir uns anschauen, wie Gott sich selber vorstellt. Wie Gott sich uns vorstellt. Wir sehen in der Bibel Gott als einen Gott, der sieht. Hey, und dein Nachbar hatte doch Augen, oder? Wir sehen Gott als einen Gott, der spricht. Wir haben Stimmbänder, Zunge und Mund, wir können reden. Wir erleben Gott als einen Gott, der hört. Wir haben Ohren. Gott unterhält sich und auch wir können in Kommunikation zueinander treten. Gott geht an manchen Stellen einfach vorbei und vorüber. Wir haben Beine und können laufen. Gott machte oder Gott töpferte, so lesen wir auch in den ersten paar Kapiteln. Und wir können kreativ sein. Wir haben Arme und Hände und können was erschaffen. An einer Stelle steht, Gott mag bestimmte Sachen nicht mehr riechen. Wir haben eine Nase. Gott reute es, Gott liebt, Gott ist barmherzig, Gott ist zornig. Und auch wir haben Gefühle. Wir haben so eine Sozialkompetenz. Und Gott arbeitet und ruht. Und auch wir arbeiten. Deine Arbeit, egal ob du Hausfrau, Mutter bist oder irgendwo bei Abus irgendwelche Kräne baust, das ist Teil deiner Gottesebenbildlichkeit. Diese Liste ist noch lange nicht vollständig. Gott stattet seine Menschen aus als Allrounder mit ganz, ganz vielen Eigenschaften, die er auch hat. Okay, vielleicht sagen jetzt einige von euch, aber es gibt Leute, oder nicht Leute, es gibt Tiere, die können ein paar Sachen viel besser als ich. Ja? Ein Leopard kann viel schneller laufen. Ein Wal verständigt sich auch irgendwie mit Tönen. Ein Adler hat viel bessere Augen als ich. Der braucht keine Brille. Kann sein. Aber es gibt keinen besseren Allrounder auf dieser Welt als den Menschen. Ausgestattet mit ganz vielen Fähigkeiten, alles ganz wohl dosiert. Nur in wenigen Punkten ganz extrem ausgebildet, aber alles super aufeinander abgestimmt. So wie du bist, das ist Gottes Superheldenausstattung für seine Krone der Schöpfung. Gottes Superheldenausstattung. Und mit dieser Komplexität an Eigenschaften spiegelst du Gott wieder. Krass, ja? Wenn du in den Spiegel guckst, du spiegelst damit Gott wieder. Aber das ist nicht alles. Interessanterweise ist die Ähnlichkeit noch nicht alles, weil Gott verwendet hier in diesem Bericht zwei verschiedene Begriffe, um das zu beschreiben. Einmal den Begriff der Ähnlichkeit und dann ist da noch ein Begriff, dass er sagt, ein Abbild. Was um alles in der Welt ist jetzt ein Abbild? Wenn man dieses hebräische Wort ein bisschen anders übersetzt, dann könnte man auch sagen, Gott macht von sich ein Standbild. Wer von euch ist schon mal als Standbild bezeichnet worden? Wahrscheinlich kaum einer. Klingt irgendwie komisch, dass der Mensch hier ein Standbild Gottes sein soll, aber um zu verstehen, was das eigentlich heißt, wenn jemand ein Standbild von sich macht, möchte ich euch einladen, einen ganz kurzen Filmausschnitt aus Herr der Ringe mit mir anzuschauen. Könnt ihr euch vorstellen, ihr wärt bei dieser Kanutour dabei gewesen? Und dann auf einmal gibt es diese zwei Standbilder, die da hunderte von Metern hoch aus dem Fels hineingeschlagen worden sind. Imposant. Zwei Könige. Und eigentlich, wenn der Ton da schon gewesen wäre, hätte dieser eine gesagt, schau, das sind meine Vorfahren. Das waren die Könige von früher. Und man müsste sich überlegen und sagen, hey, wenn ein König damals die Macht hatte, so ein Standbild irgendwo hinzusetzen, was muss das für ein König sein? Was muss das für ein König sein? Und genau das macht Gott jetzt hier. Gott sagt, ich setze hier den Menschen als mein Standbild auf diese Erde. Und damals diese Könige oder diese Standbilder sollten verdeutlichen, Achtung, hier herrscht dieser König. Es gibt etwas, was noch viel, viel größer ist als dieses Standbild, was so hunderte von Metern hoch in diesen Stein gehauen ist. Es gibt jemanden, der viel, viel größer ist und viel, viel mehr Macht hat, als dieses Standbild es verdeutlicht, nämlich diesen König in echt. Und genau dasselbe macht Gott hier. Er sagt, du Mensch, du auf dieser Erde, du sollst mich repräsentieren. Du sollst zeigen, es gibt einen Gott, der viel, viel größer ist. Und wie viel größer? Leute, da kommen Worte nicht ans Ziel. Einfach unbeschreiblich. Der Mensch ist somit Gottes Repräsentant hier auf der Erde. Jetzt muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Vielleicht könnte man es heute mit einem Botschafter vergleichen, der sein Land und seine Regierung vertritt. Und so ist der Mensch. Ausgestattet als Allrounder mit vielen göttlichen Eigenschaften, soll der Mensch zeigen, es gibt einen Gott. Einen Gott, der noch viel, viel genialer ist, als wir Menschen es jemals sein können. Und wenn Gott in Vers 31 sagt, dass alles, die ganze Schöpfung sehr gut ist, wie ist dann er? Wie ist dann der Schöpfer? Genial, unbeschreiblich. Und als ähnliches Ebenbild Gottes ist der Mensch auch Ansprechpartner von Gott. Gott setzt ihn damit in eine Beziehung zu sich selbst. Besonders im 2. und 3. Kapitel wird das deutlich, wenn Gott mit den Menschen spazieren geht, wenn er mit ihnen redet. Eine solche Beziehung hatte Gott zu keinem Tier in der Schöpfung. Als Ebenbild Gottes ist der Mensch in eine Beziehung zu Gott gesetzt. Und ich möchte das verdeutlichen jetzt einfach mal mit Adam und Eva. Ich habe mir zwei Adam und Eva mal ausgesucht, die habe ich ganz vorher informiert. Schön, dass ihr nach vorne kommt. Ja. Ihr dürft euch einfach jetzt auf diesen Stuhl setzen und ihr braucht eigentlich nichts zu machen, außer hier zu sitzen. Ich habe vorher extra mit Manuel gesprochen. Er fragte, Adam und Eva spielen vor oder nach dem Sündenfall. Wir haben uns da jetzt nicht so ganz festgelegt, was die Kleidung betrifft. Also ihr könnt einfach so sitzen bleiben. Ja, wichtig ist jetzt an dieser Stelle, ja, Gott setzt Adam und Eva in eine Beziehung zu sich. Ihr seid Gottes Allrounder, perfekt ausgestattet mit seinen Eigenschaften, seine Repräsentanten hier auf der Erde und zusätzlich mit Gott in Beziehung. Und deswegen dürft ihr einfach mal so dieses Flatterband, was so von Gott kommt, einfach festhalten, was diese Beziehung, was die von Gott kommt, verdeutlichen soll. Aber Gott sagt nicht nur, ihr seid jetzt in der Beziehung zu mir, sondern Gott sagt noch viel mehr. Ihr seid auch berufen, um zu herrschen. Das ist irgendwie anders als in der Bundesrepublik. Ja? Unser oberster Repräsentant, der Bundespräsident, der hat nicht so wahnsinnig viel Macht. Ja? Der ist so mehr so zum Repräsentieren da. Damals bei den Menschen war das anders. Gott sagt, ihr sollt Macht haben. Ihr sollt Macht haben über die Fische im Meer. Ihr sollt die Erde in Besitz nehmen. Ich setze euch über, oben drüber über die Fische im Meer und vertraue sie eurer Fürsorge an. Gott vertraut seinen Repräsentanten seine Schöpfung an. Gott, der Schöpfer, setzt Adam und Eva als Unterherrscher über die Schöpfung ein und setzt sie somit auch in eine Beziehung zur Schöpfung. Ja, also ihr seid jetzt als gesamte Gemeinde, ihr seid Schöpfung. Ja, und dieses Flatterband soll jetzt auch wieder da die Beziehung demonstrieren. Ihr seid Unterherrscher. Auch wenn man Unterherrscher ist, dann kann man natürlich nicht unbedingt machen, was man will. Ja? Stellt euch vor, ihr würdet 10 Milliarden Euro gewinnen. Und würde sagen, hey, ich habe keine Lust, mich so richtig darum zu kümmern, ja, weil es irgendwie viel zu anstrengend. Ich suche mir jetzt irgendeinen Verwalter, der sich um meine 10 Milliarden Euro kümmert. Wenn euer Verwalter dann sagen würde, okay, erste Amtshandlung, 1 Milliarde kommt in meine Tasche und ansonsten, wenn ich Zigaretten brauche als Papier, nehme ich dir zukünftig 500-Euro-Scheine. Ja, diesen Verwalter würdet ihr wahrscheinlich ganz schnell feuern. Und deswegen ist ganz wichtig, dieses Herrschen, dieses Nehmt in Besitz geschieht in Abhängigkeit der Beziehung zu Gott. Wir sind eingesetzt von Gott in diese Beziehung hinein. Eingesetzt in diese Beziehung zu herrschen. Gott vertraut uns unsere Schöpfung an. Das ist jetzt heute Morgen nicht das Thema, aber die Frage, was machen wir daraus? Wie gehen wir tatsächlich mit Gottes Schöpfung um? Aber wir stehen nicht nur als Bindeglied zwischen Gott und der Schöpfung, sondern Gott macht noch viel mehr. Gott setzt den Menschen nicht nur in die Beziehung zu sich selbst und zu anderen, sondern Gott setzt den Menschen auch in eine Beziehung zueinander. Langsam. Der Mensch ist auf Gemeinschaft ausgerichtet. Zwei ganz unterschiedliche Wesen, ja, sehen schon irgendwie ein bisschen unterschiedlich aus, ja, aber auch sonst sind sie sehr unterschiedlich. Und wenn wir in 1. Mose 2 reingucken, dann sehen wir, dass Adam eigentlich am Anfang ziemlich einsam war. Er fand unter allen Tieren keine Entsprechung. Die Giraffe hatte zwar einen ziemlich hübschen Hals, aber zum Küssen war die einfach zu groß, ja. Lange Beine sind auch ganz nett, aber irgendwann ist es Guten zu viel, ja. Und es gab keine Entsprechung. Und Gott erschuf die Frau. Eine Ergänzung für den Ergänzungsbedürftigen, eine Hilfe auf allerhöchstem Niveau. Und ich glaube, das Ganze können wir drehen und wenden. Das ist jetzt nicht nur, dass der Mann ergänzungsbedürftig ist, ich glaube, die Frau ganz genauso. Wir sind auf Ergänzung angelegt. Und deswegen dürft ihr ja auch das noch nehmen. Ja, also hier. Also eine Verbindung zwischeneinander, zwischen den Menschen. Eine Verbindung ohne Streit, ohne Lüge, ohne Neid. Einfach was Geniales. Und jetzt hier an dieser Stelle bitte nicht nur an Ehe denken, sondern an mehr, ja. Mittlerweile die Anzahl der Menschen ist auf 6 Milliarden oder so angewachsen. Ja, das war Gottes Traum von seiner Menschheit. Menschen, die in einer ungestörten, heilen Beziehung zueinander leben. Menschen, die als Arounder ausgestattet sind, die Gott repräsentieren sollen, die über diese Erde herrschen sollen und die miteinander in Beziehung stehen. Und Gott hat sich das Ganze angeguckt und hat gesagt, boah, sehr gut. Und mit dem sehr gut, da meinte er nicht nur die Eva. Darfst einfach mal halten. Damit meinte er nicht nur den Mann, den Adam, sondern damit meinte er, glaube ich, auch dieses ganze Beziehungsnetzwerk. Diese Beziehung zu Gott, die ist sehr gut. Die Beziehung, die Adam und Eva miteinander hatten. Das war das hier, ne? Sehr gut. Die Beziehung, die sie zur Schöpfung hatten. Sehr gut. Und ich glaube, das war Gottes Traum von der Menschheit. Das war Gottes Traum, so wie er sich eigentlich dich und mich und diese Welt vorgestellt hat. Eigentlich gigantisch, oder? Und am liebsten würde ich euch jetzt sagen, geht nach Hause. Lebt das. Lebt das, was Gott sich mit euch vorgestellt hat. Lebt diesen Traum von Eden. Und vielleicht sagt ihr, oh, was habt ihr denn da heute für einen Spinner am Predigen? Ja, ist ja schön, dass das damals so war. Aber in meiner Welt sieht das ganz anders aus. In meiner Welt sieht es vielleicht so aus wie auf diesem Video. Krieg und Terror sind heute in dieser Welt überall. Und nicht nur in dieser Welt, sondern vielleicht auch ganz nah an uns dran. Streit, Neid, Lüge, Unversöhnlichkeit, zerbrechende Beziehungen, zerbrechende Ehen. Und irgendwie von diesem Traum von Eden, wenn wir einfach mal so in unseren Alltag reingucken, in die letzte Woche, was ist eigentlich davon übrig geblieben? Irgendwie nichts. Und das 3. Kapitel der Bibel beschreibt, wie es dazu gekommen ist. Weil der Mensch eine verhängnisvolle Entscheidung getroffen hat. Weil der Mensch gesagt hat, ich will misstrauen. Gott wollte eigentlich eins. Gott hat gesagt, hey, ich habe euch so viel geschenkt, ihr habt es gut. Ihr habt allen Grund, mir zu vertrauen. Und hat dem Menschen, damit er sein Vertrauen beweisen konnte, eine einzige Regel gegeben. Und der Mensch entschied sich dafür, zu misstrauen. Der Mensch entschied sich dafür zu sagen, hey, ich will ausprobieren, ob Gott mir vielleicht was vorenthält. Ich will ausprobieren, ob es vielleicht noch eine bessere Alternative gibt als das Gute, was ich längst schon erfahren habe. Ich will ausprobieren, ob ich nicht, wenn ich gottlos bin, viel, viel besser leben kann. Und der Mensch schmeißt dieses Schutzschild, was Gott ihm eigentlich gegeben hat, nämlich Vertrauen und Gehorsam zu leben, er schmeißt es weg und macht sich von Gott los und wird dadurch gottlos. Und das, was vorher so perfekt war, dieser Traum von Eden, zerbrach. Der Mensch, der in der Beziehung zu Gott war, der mit Gott irgendwo spazieren gegangen ist, einen Sonnenuntergang am Abend genossen hat und Gott hat gesagt, hey, guck mal, das habe ich gemacht für dich und morgen sieht es wieder ganz anders aus. Ist das nicht genial? Ja, muss man sich das vorzustellen, ist fast schon unmöglich. Und dieser Mensch, als Gott wieder durch den Garten läuft, was macht er? Der spielt Verstecken mit Gott. Und das nicht als Spiel, sondern weil er Gott nicht mehr begegnen wollte. Und das hier, was so gut war, diese Beziehung, sehr gut zu Gott, die zerbricht. Die ist nicht mehr. Und nicht nur die Beziehung zu Gott zerbricht. Der Mensch, der vorher noch Stielaugen bekommen hat, als er seine Frau gesehen hat, der gerufen hat, boah, endlich, endlich mal keine Giraffe, endlich mal kein Löwe mit Mundgeruch. Der sagt jetzt auf einmal, hey, die Frau da, die du mir gegeben hast, ja, die da. Wisst ihr was, Leute, Liebe hört sich anders an. Und die Verbindung zwischen Mann und Frau, die so sehr gut war, sie zerbrach in dieser Qualität. Und nicht nur das, die Schöpfung, wo alles gut war, paradiesisch schön. Was sagt Gott? Er verflucht den Acker um des Menschen willen. Und er soll Disteln und Dornen hervorbringen. Und die Arbeit, die ist in Zukunft anstrengend, dass man schwitzt, merke ich heute Morgen. Ja? Und es ist nicht mehr schön. Und in dieser Qualität, dieses sehr gut, zerbricht diese ganze Geschichte. Und dieser Traum von Eden ist irgendwie fast schon ausgeträumt. Und wie geht's weiter? Die zwei, die müssen aus dem Paradies raus. Hier, die Zettel, die könnt ihr auch jetzt mal. Ja. Die zwei müssen aus dem Paradies raus. Kommt ruhig raus. Und in diesem Augenblick, wo sie rausgehen, was denkt ihr, was haben die sich gedacht? Damals Adam und Eva. Was haben die sich wohl gedacht? Steht nicht in der Bibel, müssen wir spekulieren. Ich glaube, die haben sich eine Frage durch den Kopf gehen lassen. Und zwar nur eine Frage. Wie kommen wir wieder zurück? Wie kommen wir wieder zurück nach Eden? Wie kommen wir wieder zurück zu diesen heilen Beziehungen? Und sie haben keine Chance gefunden. Und genauso wenig wie die eine Chance gefunden haben, haben alle Menschen seitdem keine Chance gefunden. Egal ob durch Kommunismus oder Kapitalismus, egal ob in Demokratien oder Monarchien, der Weg zurück war versperrt. Und irgendwann sind die beiden gestorben und dürfen sich einfach wieder auf ihren Platz setzen. Vielen Dank euch beiden. Kleiner Applaus für die zwei. Das Interessante, was ich finde, ist, dass Gott weitergemacht hat. Dass Gott nicht gesagt hat, okay, mein Traum mit den Menschen, der ist vorbei, der ist gestorben, sondern Gott machte weiter. Und das, obwohl er den Menschen genau kannte. Weil ein paar Kapitel weiter, da steht er, dass er Gott ganz genau weiß, wie der Mensch tickt. Jonas, steh mal auf. Da steht nämlich, dass Gott sagt, alles, was aus dem Menschen hervorkommt, alles, was aus seinem Herz hervorkommt, dreh dich ruhig mal, dass die anderen das auch sehen können, ja? Das ist alles durch und durch böse. Und um dann zu verdeutlichen, was er wollte, was Gott wollte mit dem Menschen, kann sich widersetzen, hat Gott sich einen Menschen ausgesucht, und zwar Abraham. Und dieser Abraham hat genau das gemacht, was Abraham und Eva eigentlich hätten machen sollen, nämlich Gott vertrauen und Gott gehorchen. Und aus diesem Abraham wollte Gott ein Volk machen, was symbolisiert, was zeigt, hey, ich habe eine Absicht mit euch. Ich habe einen Plan mit euch. Ihr sollt das Mustervolk dafür sein, was ich mir eigentlich mit den Menschen insgesamt vorgestellt hatte. Und einer der Lernverse von den 8, die Teens auswendig lernen wollten, hieß, Abraham aber glaubte Gott. Und aus diesem Abraham und seinen Nachkommen, da wurde ein Volk. Und Gott hat diesem Volk, genauso wie er Adam und Eva gezeigt hat, ich meine es gut mit euch, auch gezeigt, dass er es gut meint. Er hat sie gerettet. Er hat sie in Rettung geschenkt. Er hat sie aus Ägypten befreit und gesagt, hey, ich gebe euch ein neues Land. Er hat sie durchs Schilfmeer durchgeführt und ihnen in der Wüste immer wieder zu essen und zu trinken gegeben. Er hat sie bewahrt. Und dann hat er gesagt, okay, aber ich möchte auch, dass ihr genau dasselbe macht, was ich von Adam und Eva eigentlich haben wollte. Ich möchte, dass ihr mir vertraut und mir gehorcht. Und deswegen hat er dem Volk 10 Gebote gegeben. Er hat dem Volk 10 Gebote gegeben und sagt, das ist mein Regelwerk für euch. Und er hat ihm nicht nur die 10 Gebote gegeben, sondern gesagt, Leute, seid heilig, denn ich bin heilig. Kommt euch das bekannt vor? Es ist nichts anderes wie damals im Garten. Er hat gesagt, hey, da sollt ihr meine Ebenbilder sein, ihr sollt mich repräsentieren. Und deswegen auch dieses, seid heilig, seid so wie ich, zeigt, dass es einen Gott gibt. Und was macht der Mensch? Was macht das Volk? Nichts Neues unter der Sonne. Und am Ende des Richterbuchs steht so ein Vers, der ziemlich deutlich macht, ja, wie die Menschen damals getickt haben. Freddy, was sagst du dazu? Was? Kannst du ein bisschen lauter sagen?
Ich will machen, was ich will. Ich habe keinen Bock auf.
Ey, keinen Bock auf? Kein Plakat? Hier mit dem iPad am Computer spielen? Was soll das denn? Ja, was im Spiel? Ey, hallo, wir sind hier mitten im Gottesdienst. Ja, und? Und genau das, was Freddy jetzt hier gerade mit mir macht, das haben die Leute damals auch gemacht. Am Ende des Richterbuchs heißt es, und jeder tat, was er wollte. Ja, deswegen, also das, was Freddy macht, ist nur eine Rolle. Ja, normalerweise spielt er, glaube ich, nicht im Gottesdienst mit dem Computer. Und deswegen, weil die Menschen immer wieder gemacht haben, was sie wollen, hat Gott immer wieder Leute geschickt, die gewarnt haben. Ja, er hat Propheten geschickt. Ja, und die haben laut gerufen, stopp, Leute, kehrt um. Ich habe einen Plan mit euch. Ein bisschen länger kannst du schon hochhalten, okay? Ja, weil da waren ganz viele Propheten. Ja, die sind immer wieder aufgestanden und haben sich hingesetzt und wieder aufgestanden und haben gesagt, kehrt um. Leute, ich will eine Beziehung. Ich habe einen Traum mit euch, diesen Traum von Eden. Den möchte ich mit euch verwirklichen. Und die Leute haben so reagiert wie Manuel hier. Ja, haben im Sessel gesessen und haben den Hintern nicht hochgekriegt. Wir haben nichts gemacht. Haben einfach weitergeschlafen. Und das letzte Mittel, was Gott dann häufig genommen hat, um die Leute nochmal irgendwie wach zu rütteln, das war wie bei der babylonischen Gefangenschaft, dass er ihnen im Prinzip den Sessel unter den Hintern hervorgezogen hat. Ja, und damit die Leute irgendwie aufwachen. Das klingt brutal, das sieht brutal aus. Das ist nicht angenehm, aber es war ein Mittel aus Liebe, um zu zeigen, hey Leute, ich habe mit euch gute Gedanken. Ich träume diesen Traum von Eden im Prinzip immer noch mit euch. Ich möchte, dass ihr weiterkommt. Dass ihr aufwacht. Und deswegen hat Gott auch gerichtet. Zum Beispiel 70 Jahre Gefangenschaft in Babylon. Und nach diesen 70 Jahren Gefangenschaft in Babylon hat er sein Volk zurückgeführt. Und wie geht es dann weiter? Ich glaube, das Ganze wäre immer so weitergegangen. Sie sind zurückgekommen. Und haben wieder gemacht, was sie wollten. Haben Gott links liegen lassen. Die Beziehung zu Gott, die so als erstes kaputt gegangen war, die war ihnen egal. Haben ihre eigenen Häuser gemacht und gesagt, Gott, ist mir wurscht. Und wisst ihr, wo das Problem liegt? Das Problem liegt bei Jonas. Nein, hat Jonas nichts mehr zu tun. Halt mal nochmal dein Plakat hoch. Ja, dieses böse Herz des Menschen, das hatte sich nicht verändert. Dass Gott immer, Entschuldigung, nicht dass Gott, dass der Mensch immer noch gesagt hat, ich will machen, was ich will. Und deswegen hat Gott schon im Alten Testament in Hesekiel 36 gesagt, wisst ihr Leute, ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Ich nehme euch das versteinerte Herz aus eurer Brust und schenke euch ein Herz, das lebt. Ich erfülle euch mit meinem Geist und mache aus euch Menschen, die nach meinen Ordnungen leben und die auf meine Gebote achten und sie befolgen. Gott selbst wird also dafür sorgen, dass die Menschen in der Lage sind, diesen Traum von Eden, der kaputt gegangen ist, irgendwann wieder neu zu leben. Und wisst ihr, deswegen ist so wichtig, dass nach dem Alten Testament das Neue Testament kommt. Deswegen ist es so wichtig, dass Jesus kommt. Weil Jesus verkündigt nichts Neues. Jesus verkündigt genauso wie im Alten Testament, dass Gott über unser Leben regieren will. Und zwar zu unserem Besten. Weil Gott immer noch diesen Traum von Eden träumt für uns. Und dass Gottes Herrschaft Auswirkungen hat auf unser Leben. Auswirkungen auf unsere Beziehung zu Gott. Auswirkungen auf unsere Beziehung zu anderen Menschen, dass die wieder sehr gut werden, dass sie heil werden. Auswirkungen auf unsere Beziehung zur Schöpfung, zur ganzen Welt. So zu leben, wie Gott es sich von Anfang an vorgestellt hat. Und deswegen wird Jesus im Neuen Testament auch als das perfekte Ebenbild Gottes vorgestellt. Derjenige, der Gott als der Perfekteste repräsentiert und dargestellt hat. Er hat uns gezeigt letztendlich, wie wir leben können, wie wir leben sollen. Aber Jesus hat uns nicht nur ein Vorbild gegeben. Er hat uns auch die Möglichkeit gegeben, so zu leben. Denn durch seinen Tod am Kreuz, halt mal bitte, einfach nur gerade halten. Denn durch seinen Tod am Kreuz hat er die Möglichkeit gegeben, wieder mit diesem Gott, wo die Beziehung kaputt gegangen ist, wieder neu in eine Beziehung zu treten. Und aus dieser neuen Beziehungsmöglichkeit, die jetzt wieder geschaffen worden ist, können wir leben, so was wir gedacht sind. Eben Bilder Gottes, die gemeinsam mit Gott diesen Traum von Eden, der damals kaputt gegangen ist, weiterträumen. Die aus der Kraft Gottes schon jetzt an der Verwirklichung dieses Traumes mitarbeiten. Ein Leben mit heilen Beziehungen zu Gott und zu den Menschen. Wisst ihr, Christsein bedeutet nicht nur, sich ein Ticket für den Himmel zu sichern, sondern Christsein bedeutet, schon hier Gott zu vertrauen und nach seinen Maßstäben zu leben und zu entdecken, dass das das Beste ist, was wir für uns und für andere tun können. Und dabei fallen wir hin und stehen wir wieder auf. Als göttliches Bodenpersonal werden wir leider immer wieder andere Menschen und auch Gott enttäuschen, weil wir nicht verkommen sind. Aber wir dürfen weitermachen. Wir dürfen Vergebung aussprechen und annehmen. Und deswegen, was bleibt? Was bleibt nach einem Jahr Kraftwerk? Was bleibt nach 21 Lektionen Alten Testament? Es bleibt die Gewissheit. Aus eigener Kraft schaffen wir es, diesen Traum nicht zu träumen. Und deswegen dieser notwendige Doppelpunkt hin zum Neuen Testament. Hin zu einer neuen Wirklichkeit. Hin zu einer Wirklichkeit, um die wir auch im Vater unser beten, wenn es dort heißt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, auch schon im Jetzt und Hier. In der Wirklichkeit mit heilen und genialen Beziehungen zum Mitmenschen. Aus der Kraft Gottes. Einer Wirklichkeit mit heilen Beziehungen zu Gott. Durch Jesus Christus. Und that's all. Das ist alles. Mehr kann ich euch nicht mitgeben, ihr lieben Kraftwerkler. Keine Appelle. Macht dies und das in der nächsten Woche. Nur dieses Bild von dieser großen Vision, von diesem Traum von Eden, den Gott seit ein paar tausend Jahren träumt, von Beziehungen, die er zu uns möchte, von Beziehungen, die wir untereinander leben können. Und genau das wünsche ich euch, dass dieser Traum von Eden durch Jesus Christus in eurem Leben Wirklichkeit wird. Und nicht nur in eurem Leben, sondern immer mehr in meinem und auch von uns allen. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.